Ostersonntag, Schweizer Radio Auslandprogramm. Am 15. April jährt sich zum 100. Mal Walsers Geburtstag. Dazu porträtieren wir Robert Walser in Herisau, ein Poet, der verstummte. Gestern bediente ich mich zum ersten Mal eines Radiohörers. Ich fand, es sei dies eine angenehme Art, überzeugt zu sein, man habe Unterhaltung. Man hört etwas Entferntes und die, die dies Hörbare hervorbringen, sprechen gleichsam zu allen. Das heißt, sie sind in vollkommener Unkenntnis über die Zahl und Besonderheit ihrer Zuhörer. Ich hörte unter anderem die Bekanntgabe von Sportergebnissen aus Berlin. Der, der sie mir mitteilte, hatte von meiner Zuhörerschaft oder überhaupt Existenz keine Ahnung. Ferner hörte ich schweizerdeutsche Gedichtvorträge, die ich zum Teil ungewöhnlich amüsant fand. Eine Gesellschaft von Radiohörern unterlässt naturgemäß, Gespräche zu führen. Indem sie mit Zuhören beschäftigt ist, wird die Kunst, Gesellschaft zu machen, sozusagen ein wenig vernachlässigt. Es ist dies eine ganz artige, selbstverständliche Folgeerscheinung. Ich und die, die neben mir saßen, hörten, wie aus England Cello gespielt wurde. Das hatte etwas Seltsames, Wundervolles. Es wäre unhöflich, den Siegeszug des technischen Erfindungsgeistes nicht schlankweg zuzugeben. Herrlich dünkte mich der Genuss eines aus zauberischer Distanz zu mir herüber tanzenden Klavierspiels, dem eine gewisse beschwingte Trägheit eigen zu sein schien. Dass ich gestern zum ersten Mal Radio hörte, erfüllt mich mit einem Internationalitätsgefühl, womit ich übrigens keine unbescheidene Bemerkung gemacht haben möchte. Ich wohne hier in einer Art Krankenzimmer und als Schreibunterlage für diese Skizze dient mir eine Zeitschrift. Dies in Auszügen eine Skizze betitelt Radio, eine Skizze von Robert Walser 1928, wie das meiste damals in der vom tschechischen Staat finanzierten Prager Presse veröffentlicht, eine Skizze aus seiner Berner Zeit, entstanden im Jahr, bevor Walser in die Irrenanstalt Waldau eingeliefert wurde. 5 Jahre später, am 19. Juni 1933, wurde Walser unter Aufsicht eines Wärters nach Herisau überführt. In der Heil- und Pflegeanstalt seines Heimatkantons verbrachte er die letzten 23 Jahre seines Lebens. Am 25. Dezember 1956 verließ er mittags die Anstalt, um einen seiner Spaziergänge zu machen. 2 Schulbuben fanden ihn tot im Schnee. Von einem Herzschlag getroffen, soll er zu Boden gestürzt und liegen geblieben sein. In den 23 Jahren, die er in der Anstalt in Herisau verbrachte, schrieb Walser keine Zeile mehr. Von seiner früheren Existenz als Schriftsteller wollte er nichts mehr wissen. Am 15. April 1953, als der Oberarzt ihm zum 75. Geburtstag eine Würdigung der Neuen Zürcher Zeitung zeigen wollte, brauste er auf und erklärte, das gehe ihn doch nichts an. Gewissenhaft verrichtete er wie jeden Tag seine Hausarbeit, putzte die Tische und faltete Papiersäcke. Arthur Stixenberger, heute pensionierter Oberpfleger, war 22, als er 1935, 2 Jahre nach Walser, in die Anstalt kam.
Der Alltag, diesem Haus vom Herr Walser, ja, das Morgen, damals aufstehen, morgen 6 Uhr, Tagwache, 6:30 Uhr Frühstück, 7:30 Uhr Arbeitsbeginn, Tüten kleben, circa 11 Uhr Mittagszeit, 11:30 Uhr Mittagsessen und dann frei für die Patienten bis 13:30 Uhr, 13:30 Uhr bis 16:30 Uhr wieder Arbeitszeit und dann wieder frei bis abends. Und auf dieser offenen Abteilung hatten die Leute Ausgang am Sommer bis 8 Uhr. Im Winter, meines Wissens, wurde ca. 7 Uhr geschlossen. In Anbetracht, dass es eine offene Abteilung war, waren diese Leute ja selbstständig. Sie hatten keine direkte Aufsicht. Es wurde durch die Abteilungsschwester und eine sonst eine Schwester wurde dieses einfach gehütet. Die Leute waren auch damals schon auf dieser Abteilung sehr selbstständig.
Wie hätte es dann in der teureren Abteilung ausgesehen, in die Walser zu wechseln sich weigerte?
Ja, da wäre hätte er Einzelzimmer gehabt, wäre Aufenthaltsraum salonmäßig, wäre natürlich ganz für sich gewesen. Und was die Selbstständigkeit anbelangt, wäre also gleich geblieben. Die Linsenbohnen verlesen, das war Zwischenarbeiten, wo wir damals bekamen. Da gehörte auch zur Arbeitstherapie. Dazwischen hat er eben noch fast Hausarbeit gemacht. Ich weiß, dass er die Tische jeweils abgewaschen hat nach dem Essen. Ich kann mich nur erinnern, wie schon gesagt, dass man sehr aufpassen musste bei ihm, dass man nicht zu viel auf ihn einging und einfach am besten war, wenn man ihn allein machen ließ, dass er seinen gewohnten Tagesablauf hatte. Da legte er großen Wert darauf.
Es heißt, er hätte sich einen Spaß draus gemacht, diese Stapel von Papiersäcken da möglichst hoch zu machen. Und sei dann sehr erbost gewesen, wenn da jemand in diese Dinger umgestoßen hätte. Können Sie sich daran erinnern?
Ja, natürlich. Er war sehr, sehr eifrig. Er war damals einer von den Besten. Er schaffte sehr flink. Und auch da wollte er keine Einmischung dulden und wurde natürlich wild, wenn er gestört wurde. Auch die kleinste Störung an ihm selber, wenn ein Patient ihm zu nahe kam oder so, das hat er gar nicht vertragen.
Diese Besuche von Karl Selig, die haben Sie wahrscheinlich auch mitbekommen.
Ich sah meines Wissens, glaube ich, einmal kurz Herr Selig und nur unter der Tür. Wie mir bekannt ist noch, hat Herr Selig gewöhnlich Herr Walser auf dem Weg getroffen. Er war ihm entgegengegangen.
Und andere Besucher gab es ja kaum mehr.
Nein, keine andere. Mir ist nichts bekannt. Für uns war er ja ganz alleinstehend, ganz auf sich allein angewiesen.
In dieser Zeit, wie hat sich da der Gesundheitszustand, also nicht nur altersmäßig, sondern auch sonst, wie hat sich dieser Zustand verändert?
Äußerlich, wollen wir sagen, hat er sich einfach den Jahren entsprechend hat man gesehen, dass er älter wird. Aber er ist nichts Bestimmtes aufgefallen. Er hat gealtert wie jeder andere Mensch. Und dank seinen vielen Spaziergängen, die er gemacht hat, glaubte man immer, oder waren halt immer noch sehr rüstig und vital, körperlich.
Und diese Distanz, die er gehalten hat zum Personal, zu den Ärzten, zu den Mitpatienten, die ist gleich geblieben in den 23 Jahren? Oder hat sich da auch etwas verändert?
Nein, die ist immer gleich geblieben. Ist immer gleich gewesen. Immer die gleiche Zurückhaltung und die Distanz. Immer genau gleich. Da war kein Unterschied. Vom ersten Tag bis zum letzten Tag, kann man fast sagen.
Arthur Stixenberger, heute pensionierter Oberpfleger in Herisau. Karl Selig, der spätere Herausgeber und Vormund, beschrieb Walser 1936 nach dem ersten Zusammentreffen: Ein rundes, wie durch einen Blitzschlag gespaltenes Kindergesicht mit rot angehauchten Backen, blauen Augen und einem kurzen, goldenen Schnurrbart, die Schläfenhaare angegraut, der ausgefranste Kragen und die Krawatte etwas schief sitzend, die Zähne nicht in bestem Zustand. Selig gegenüber soll Walser erklärt haben: Es ist ein Unsinn und eine Rohheit, an mich den Anspruch zu stellen, auch in der Anstalt zu Schriftstellern. Der einzige Boden, auf dem ein Dichter produzieren kann, ist die Freiheit. Solange diese Bedingung unerfüllt bleibt, weigere ich mich, je wieder zu schreiben. Damit, dass man mir ein Zimmer, Papier und Feder zur Verfügung stellt, ist es nicht getan. 1945 notierte Selig, der mit Walser regelmäßig Wanderungen unternahm: Noch nie ist mir das Vergantenhafte an Robert so deutlich aufgefallen wie an diesem Morgen, an dem er übermütig wie noch selten ist. Die Hose hochgekrempelt, wittert er mit der Nase, schätzt den Stand der Sonne ab und packt mich am Arm, als ein Trupp Bauern sichtbar wird. Tempo, damit wir ihnen nicht begegnen. Im gleichen Jahr, 1945, kam Schwester Ida Stucki in die Anstalt. Sie war damals 27.
Der Alltag war eigentlich ziemlich streng eingeteilt in Freizeit und Arbeitszeit und Essenszeit. Und auch das Zu-Bett-Gehen war strikte innegehalten zu dieser Zeit.
Was war Ihre Aufgabe damals hier?
Die Überwachung des ganzen Hauses und der einzelnen Patienten, soweit diese spezielle Bedürfnisse hatten, vor allem, weil ich war nicht eigentlich einer Stube zugeteilt, sondern war für das ganze Haus verantwortlich.
Das, Sie waren im Haus 1,
ja,
wo Robert Walser war?
Ja.
Und wie viele Leute waren da einquartiert?
Es waren zwischen 50 und 60 Männer.
Es waren nur Männer hier im 1?
Ja, ja, zu jener Zeit war es also streng geteilt, Frauen und Männer.
Wie hat Robert Walser geschlafen? Gab es einen Schlafsaal oder wie war das?
Ja, es war ein 10er-Schlafsaal und er hat mit den übrigen Patienten, war ja völlig unauffällig und hat sich gut eingelebt, also was die Hausordnung betrifft.
Er hat Hausarbeiten verrichtet.
Er hat vor allem die Tische gewaschen. Das war seine Aufgabe, die wollte er auch sehr ungern jemand anderen abtreten. Und es, wie ich ins Haus 1 kam, hat mir meine Vorgängerin gesagt, ich sollte ja nie versuchen, Herr Walser dieses Amt wegzunehmen, denn das wäre eine große Beleidigung für ihn. Und jünger wie ich war, habe ich mich also daran gehalten.
Wo wurden diese Papiersäcke gefaltet und geklebt?
Das war also im derselbe Raum, wieder Aufenthalt und Essensraum. Man hat da nur eben abgeräumt und wieder die Tische abgewaschen, vor dem Essen und nach dem Essen.
Und diese Arbeit geschah in der Gruppe?
Und es hatte einzelne Patienten, die so ein Amt übernommen haben. Und Herr Walser, der hat eben das Tischabwaschen übernommen und war sehr darauf bedacht, dass es niemand anders macht.
Und nachher beim Kleben der Papiersäcke, da waren mehrere Leute im Raum.
Ja, das waren Einzelne, gingen vielleicht hinaus zur Gruppe oder in die Werkstatt, andere blieben zurück.
Dafür gab es ja Taschengeld.
Ja, es gab für verschiedene Industrien, haben zeitweise zum Beispiel Staniol von einer Fabrik in Rorschach, da musste man den Staniol vom Papier befreien, also von Pergament oder Seidenpapier, und das wieder einpacken in Säcke. Oder es gab von der Post Schnüre, die musste man erlesen, von die kleineren und die größeren sortieren und dann wieder bündeln, dann wurden sie wieder in Säcke verpackt.
Was war mit diesen Kastanien, mit diesen Linsen und Bohnen, die da verlesen wurden?
Ja, die waren hauptsächlich für den eigenen Betrieb vorwiegend. Man hat allerdings in der Sommerzeit, kamen zum Beispiel von den Konservenfabriken, musste man die Bohnen, die Spitzen abschneiden. Das war eine relativ gut bezahlte Arbeit.
Und diese Hausarbeiten, die wurden bezahlt in Form von Geld oder in Form von Tabak oder Ähnlichem?
In früheren Jahren vor allem in Form von Tabak.
Sie haben Walser gelesen. Wann haben Sie damit angefangen?
Ja, relativ spät. Auf jeden Fall nach seinem Tod.
Was hat das für Sie bedeutet?
Es war sehr aufschlussreich und schon von Beruf her interessant, wenn man einen Menschen sieht, der sich überhaupt nicht äußert, und nachher liest man diese Geschichten, man ist schon sehr beeindruckt.
Sie haben ihn besser verstanden nachher?
Ja, eigentlich.
Dr. Steiner hat von Schizophrenie gesprochen, aber es gab keinen einzigen Schub oder Anfall oder so bei Walser. Er war auch nicht depressiv. Er hat so eine Rolle gespielt, das war die Rolle des distanzierten, höflichen. Würden Sie diese Rolle sehen?
Ja, wenn man die Schizophrenie als ein Gespaltensein betrachtet, wie wir das früher gelernt haben, möchte ich schon sagen, es würde stimmen, oder es wäre einfach die Kehrseite. Die Kehrseite eines Menschen, der so in sich gekehrt, total in sich gekehrt und andererseits so fantasievoll und so sprachlich begabt sich ausdrückt.
Sie haben Mühe, diese beiden Dinge miteinander zu verbinden.
Ja, ich möchte sagen, ja.
Es gibt natürlich auch in den Texten gibt's Passagen, im Jakob von Gunden, oder wo
ja.
Eine Schule beschreibt, die nicht so unähnlich ist wie die Anstalt hier. Aber diese Linie bei Robert Walser, dieser Versuch, sich absolut unterzuordnen und zu verschwinden, beinahe unsichtbar zu werden, die gab's ein bisschen literarisch früher schon. Und die hat er einfach hier dann
weitergespielt.
Ja, ausschließlich noch
ja.
Weitergeführt. Hatten Sie den Eindruck, dass er unglücklich war hier?
Nein, gar nicht.
Nein. Sie würden ihm nicht abnehmen, dass er lieber nochmal seinen Versuch gemacht hätte, in Freiheit zu leben?
Bestimmt nicht die letzten Jahre, als ich ihn gekannt habe. Ich halte das also wirklich nicht für möglich.
Ida Stucki, Schwester der Anstalt in Herisau. Selig gegenüber soll Walser erklärt haben: Ich bin überzeugt, dass Hölderlin in den letzten 30 Jahren seines Lebens gar nicht so unglücklich war, wie es die Literaturprofessoren ausmalen. In einem bescheidenen Winkel dahin träumen zu können, ohne beständig Ansprüche erfüllen zu müssen, ist bestimmt kein Märtyrium. Die Leute machen nur eines daraus. Und weiter. Warum sollte ich in eine höhere Abteilung wollen? Sind Sie nicht auch Gefreiter geblieben, ohne Offiziersallüren? Sehen Sie, so eine Art Gefreiter bin auch ich und will es bleiben. Ich habe so wenig Appetit zum Offizier wie Sie. Ich will mit dem Volk leben und in ihm verschwinden. Das ist das Passendste für mich. Martha Dubs kam 1946 in die Anstalt, zunächst als Sekretärin der Direktion, dann als Sozialhelferin. Sie war damals 27.
Ich glaube, früher war man schon in der Klinik viel, das war alles viel geschlossener und die Kontakte nach außen waren nicht so frei wie heute.
Also das Haus 1 soll ja offen geführt worden sein?
Damals noch nicht. Damals war es noch ein geschlossenes Haus.
Was heißt das konkret?
Die Haustüren waren damals noch geschlossen.
Man musste läuten, wenn man hinein wollte, und man musste wieder den Pfleger rufen, wenn man hinaus wollte. Da waren die Fenster im Bad vergittert.
Die Fenster waren nicht vergittert, aber geschlossen.
Was waren das für Patienten im Haus 1?
Es waren ruhige Patienten, die zum Teil zur Beobachtung hier waren, neu eingetreten waren und auch solche, die hier längere Zeit behandelt wurden, aber einigermaßen ruhig waren und angepasst.
Ist das ein Sonderfall, also Walser, der 23 Jahre hier war, oder haben Sie ähnliche Personen, die so lange bleiben und sogar hier sterben?
Das gibt es ja auch heute noch, ja.
Ist also wiederholbar?
Ja.
Walser hat auch in Herisau noch gelesen, er hat, und zwar Triviales, Marlitt. Wer hat damals die Anstaltsbibliothek geleitet und wie ging das zu und her, dieser Bücherverkehr?
Damals war ein Patient, der die Bibliothek geführt hat, der war zugleich Buchbinder und es war ihm sehr daran gelegen, dass alles schön ordentlich war, aber literarisch, ich glaube, seine Interessen waren nicht sehr groß und die Patienten mussten einfach aufschreiben, was sie gerne wollten aus der Bibliothek und er hat dann die Bücher herausgegeben.
Walser hat gerne in alten Zeitschriften geblättert. Gab es da archivierte Zeitschriften oder waren das einfach Zeitschriften, die noch herumlagen?
Und damals wurden alle Zeitschriften feinsäuberlich eingebunden und wir hatten noch Jahrgänge aus dem letzten Jahrhundert von fliegenden Blättern und Gartenlaube und alles Mögliche.
Dann wäre es möglich, dass Walser also bewusst ältere Zeitschriften aus seinen früheren Tagen hier nochmals durchgesehen hat. Gab es da Deutsche, zum Beispiel aus den 10er oder 20er Jahren?
Also da müsste ich im Katalog nachschauen.
Also die fliegenden Blätter waren vorhanden? Die Zürcher Illustrierte? Die Garbe?
Die Garbe von 1918.
Wer hat speziell ausgeliehen die fliegenden Blätter?
Ja, ja. Und die Gartenlaube, das war, da waren noch 3 Jahrgänge bis 1920, Geist und Arbeit.
Es wäre also denkbar, dass er sich mittels dieser alten Zeitschriften ein bisschen zurückversetzt hat, in eine Zeit, in der es ihm sehr gut ging eigentlich. Gab es im Archiv Dokumente, Schwesternrapporte zum Beispiel?
Ja, es gab noch Schwesternrapporte und da ist mir aufgefallen, dass Herr Walser geschildert wird, dass wenn er von den Spaziergängen mit Karl Selig zurückkam, dass er immer besonders vergnügt war und besonders aufgeräumt.
Walser soll ziemlich stark geraucht haben.
Ja, er hat viel selber Zigaretten gedreht. Die Mitpatienten erzählen sogar, dass er Zigaretten, die er geschenkt bekommen habe, habe er wieder aufgedreht und dann neue angefertigt. Und zum Teil auch mit Zeitungspapier.
Gab es noch andere Beschäftigungen von Walser hier?
Ja, er hat damals leidenschaftlich Kreuzworträtsel gelöst und er habe sie immer fertig gelöst bis zum letzten Wort. Und in jeder erreichbaren Zeitung habe er die Kreuzworträtsel rausgesucht.
Was hat Walser zurückgelassen?
Und die Angehörigen haben gewünscht, dass man noch Andenken und die Uhr und was er so hatte, noch Bücher ihnen schicken möchte, die Kleider möchten wir hier behalten. Und dann waren noch, da waren 3 Bücher in seinem Nachlass, unter anderem Der Gehülfe, sein eigenes Buch, und dann noch 2 Bücher von einem Erfinder, der Titel erinnere ich mich nicht genau, und eine Barschaft von 17,45 Franken.
Wann haben Sie zuerst erfahren, dass er gestorben ist? Es war ja an einem Weihnachtstag, vielleicht waren Sie gar nicht da.
Nein, ich war am Weihnachtstag auf Besuch in Zürich, dort habe ich das gehört am Radio.
Es kam am gleichen Tag am Radio?
Es kam am Weihnachtstag am Radio.
Was hatten Sie für ein Gefühl dabei?
Ja, ich konnte es fast nicht glauben, weil ich ihn kurz vorher noch gesehen hatte.
Aber er war ja immerhin schon 78 und das war doch für damalige Verhältnisse ein hohes Alter.
Ja, ja. Aber ich hatte ihm kurz vorher noch für Weihnachten noch Einkäufe gemacht, im Auftrag von Herrn Selig. Und dann war ich ganz erstaunt, dass ich das hörte.
Martha Dubs, Sozialhelferin der Anstalt in Herisau. Schweizer Radio Auslandprogramm. Am Mischpult Ottmar Stadelmann, am Mikrofon Fritz Hirzel. Unsere Adresse: Schweizerischer Kurzwellendienst, Postfach 3000 Bern, Schweiz. Schweizerischer Kurzwellendienst, Postfach 3000 Bern, Schweiz. Bis bald.